Guten Morgen nochmal auch von meiner Seite. Es ist vorher ein bisschen schnell gegangen, aber es war jemand anderer im Mittelpunkt. Aber ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ja, und zuerst würde ich mal am Urs Bütker Dank sagen für. Ja, Miststock ist es nicht, aber ein paar Strohballen. Und ich weiß nicht, wie es dir an uns geht. Wir haben es vorher gehört. Wenn die Freude ein bisschen fehlt, wenn die Luft draußen ist und du einfach da ein am Arbeiten bist, die ganze Zeit am Arbeiten, jahrelang, vielleicht auch als Christ, irgendwo unterwegs bist, ein Ballen zum anderen, hat es zu wenig Kraft, um dich überlupfen, als Bürogummi. Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach, man ist immer dran, immer an dieser Baustelle oder im Stall oder wo auch immer. Frust, man ist müde, man bemüht sich, ein Hamsterrad. Und irgendwann, wie es in einem Hamsterrad ist, ich weiß nicht, ob es ein paar YouTube-Clips in Amazon, spickt das Teil einfach raus. Das Tier, das Arme, in dem Hamsterrad rein. Vielleicht kennst du das. Diese Schaufel. Und die Schaufel, beziehungsweise die Mischgabel, Entschuldigung, die Mischgabel, die beschäftigt uns heute. Und der wollen wir auseinandersetzen. Und zwar wollen wir heute miteinander entdecken, was die Glücksformel ist. Weiß nicht, wahrscheinlich gehört ihr nicht zu denen, die ein bisschen Gala liest und die Glückspost und so, aber dort steht immer alles über Glück drin. Und wir haben die Glücksformel von Gott geschenkt bekommen. Die wollen wir heute miteinander entdecken. Wir wollen miteinander entdecken, warum vielleicht manchmal die Fülle in unserem Leben fehlt. Wir wollen miteinander entdecken, warum wir uns manchmal in einem Hamsterrad fühlen und wie der Weg daraus raus ist. Und das wollen wir anhand von einem Text, der bekannt ist. Ein Mann hatte zwei Söhne, Lukas 15, die wollen mitlesen ab Vers 12. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dort können wir miteinander entdecken, was die Glücksformel ist. Ich möchte vorlesen, es ist ein langer Text, aber wie es halt bei Gleichnis so ist, und das finde ich auch schön an Gleichnis, da kann man nicht einfach einen Teil rausnehmen und darüber reden, weil man braucht als Gleichnis immer das Ganze, um zu verstehen, auf was es rausgeht. Und wir lesen doch den Text miteinander. Merkst du mal grösse Schrift, merken wir es. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot, nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was es zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil es ihm wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinen Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, so ein wunderschöner Ausdruck. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Heute geht es mir um den Bruder vom verlorenen Sohn, der weg ist. Ihn wollen wir heute ein bisschen anschauen, ihn wollen wir kennenlernen, ein bisschen näher anschauen. Aber wenn wir schon das Gleichnis vor Augen haben, dann können wir unmöglich am verlorenen Sohn vorbeigehen. Eines von meinen Lieblingsgleichnissen, das so wunderbar zeigt, wie gross Gottes Liebe zu dir und zu mir ist. Der verlorene Sohn als Bild für dich in dieser Welt, irgendwo unterwegs, mit allen Sorgen beladen, trennt von dem Vater, trennt von Gott als Bild. Und dann kommst du zur Besinnung, und das ist mein Wunsch an dich, die Einladung an dich, du kommst zur Besinnung und merkst, da ist ein Gott, zu dem kann ich umkehren, zu dem möchte ich umkehren, ich mache mich auf den Weg. Und dann geschieht das Einmalige in allen Religionen, in allen Glaubensrichtungen, die es gibt, es geschieht das Einmalige, der Vater wartet bereits und kommt auf dich zu und möchte dich beschenken, wiederherstellen, möchte deine Ehre wiederherstellen. Er, der in anderen Kulturen etwas ganz Wichtiges ist, in unserer manchmal auch. Er möchte dir alles vergeben, möchte dich wiederherstellen. Das ist auch ein Stück ins Zentrum dieser Botschaft, in dem Gleichnis Sinne. Und an dem wollen wir nicht auch vorbeigehen. Das ist die Einladung. Der Vater, der auf dich wartet, der Vater, der für dich da ist, Gott im Himmel, der für dich da ist. Wir sagen im Himmel und doch ist er so nah. Die Einladung, die möchte ich dir zusprechen, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Gott hast. Die Einladung, die steht. Und wenn du das mal noch genauer lesen willst, Lukas 15, wie gesagt, das Evangelium Lukas 15 im Neuen Testament, steht das Gleichnis drin. Lies das mal, nimm das für dich in Anspruch. Jetzt aber zurück zu dem Bruder von ihm. Zu dieser Geschichte, zu dem verlorenen Sohn und zu seinem Bruder habe ich eine spezielle Beziehung, weil irgendwie es ist so beides. Wir haben den verlorenen Sohn, wir haben den Bruder. Und es ist für mich so wie eine Hassliebe zum Bruder hat sich da entwickelt, weil der steigt ab und zu wieder in mein Leben rein, so wie ein Schatten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kommt man, fühlt man sich wieder wie der Bruder. Und er steigt sich quasi zu mir im Ring und ich kämpfe und fighte mit ihm, weil ich nicht will sein wie der Bruder, sondern ich liebe wie der verlorene Sohn, der nahe beim Vater ist. Aber gerade wenn ich wieder mit dieser Gabel unterwegs bin, arbeite, dran bin, merke ich, ja, manchmal geht es mir wie dem Bruder. Andere, die spazieren wie durchs Leben, durchs Glaubensleben und ich bin da immer wieder ein bisschen am Kämpfen. Also ich spüre meine wie beide, der verlorene Sohn und auch der Bruder. Und wenn wir nochmal zurück zum ganzen Gleichnis gehen, dann finde ich das so der Tiefgang, wo das Gleichnis hat. Die vielen Facetten ist für mich auch ein Stück weit ein Beweis von der Wahrheit von der Bibel. Dass man in so eine, sag jetzt mal, simple Alltagsgeschichte so viel reinpacken kann. So viel für den Alltag, so viel für Theologie, so viel für Sachen, die man kann brauchen kann, die man kann im Alltag umsetzen kann. Das fasziniert mich. Und das finde ich ein wunderschönes Beispiel von der Bibel, wie wunderbar sie uns durchs Leben begleitet. Und doch ist es nicht wie Hollywood. Auch die Geschichte ist nicht wie Hollywood. Wir sind uns das ja gewöhnt, oder? Der Sohn geht aus dem Haus raus, ist verloren, kommt wieder heim, alle freuen sich, er lernt am Fest wahrscheinlich noch junge, hübsche Damen kennen, sie heiratet. Happy End, Abspann, wir gehen alle glücklich heim. Aber die Geschichte geht weiter und Jesus erzählt von dem Bruder, der eben auf dem Feld ist, am Krampfen. Irgendwann heimkommt und hört, hey, da läuft Musik, da ist irgendetwas im Tun. Und der Dialog zwischen dem Vater und ihm, der beschäftigt mich immer wieder. Was will mir der Bruder sagen in dieser Situation? Was will mir die Bibel sagen mit dem Bruder? Und genauso wie es für den verlorenen Sohn ganz viele ausrichtige theologische Debatten gibt, Möglichkeiten, was es bedeuten könnte, gibt es das natürlich auch für den Bruder. Sei das, dass das die damaligen Pharisäer widerspiegelt, sei das, dass es Menschen sind ohne wahre Beziehung zu Gott, vielleicht sind das gesetzestreue Juden oder Christen, was auch immer. Der Timothy Keller, ein bekannter amerikanischer Schriftsteller, hat vor ein paar Jahren auch ein Buch darüber verfasst. Es heisst heute, es hat früher anders geheißen, ich weiß gar nicht mehr, heute heisst es bedingungslos geliebt, wo er sich auch mit dem Bruder auseinandersetzt. Und er hat wieder den Ansatz, dass sich ganz stark moralische Vorstellungen in unser Glaubensleben hineingeschlichen haben und ein bisschen zu Dogmen, zu Theologie geworden sind. Ganz ein spannendes Buch, was er auch für Schlussfolgerungen hat. Aber ob jetzt das Pharisäer widerspiegeln soll, der Bruder, oder ob das irgendwelche Gesetzesfanatiker sollen sein oder was auch immer, schlussendlich spiegelt es mich. Schlussendlich finde ich mich in dem Bruder immer wieder ganz neu. Und dann bin ich unterwegs, statt mit Gott, mit dieser Schaufel, dieser Mistgabel, ich lerne es schon noch. Weil ich mich einfach genauso fühle wie der Bruder. Weil es mir einfach genauso geht wie der Bruder. Dann steigt er wieder zu mir in den Ring und sagt, siehst du, bist doch genau wie der. Was bringt meine Arbeit? Was bringt meine Treue? Warum feiern die anderen die Feste und nicht ich? Was bedeutet der Zuspruch vom Vater? Du kannst jederzeit ein Kalb schlachten und haben. Ich erlebe das vielleicht nicht. Weiß mein Vater im Himmel eigentlich, wie es mir geht? Oder in der heutigen Sprache gesagt, vielleicht kennst du das, ich nenne das Swisscom-Syndrom. Ich bin jahrelang Kunde bei irgendeinem Telekommunikationsanbieter. Aber immer die neuen Kunden kommen das Geschenk rüber. Kennst du das? Dann kam ich, hey, normal, wieso der und nicht ich? Das ist jetzt ein banales Beispiel. Aber manchmal fühlen wir uns vielleicht ein bisschen übergangen. Unzufriedenheit macht sich breit. Und es hat verschiedene Ursachen. Ich möchte es auch nicht urteilen, weil auf dem Feld ist es wirklich manchmal hart. Egal, ob du jetzt im christlichen Kuchen schaffst oder an einer Arbeitsstelle oder wo auch immer. Und Corona hat es auch nicht einfacher gemacht. Ups, ich wollte das Wort heute nicht sagen. Es ist nicht einfach. Auf dem Feld ist es schwierig. Auf dem Feld ist es manchmal eine Herausforderung. Auf dem Feld verlieren wir manchmal den Blick aufs Wesentliche, schauen vielleicht ein bisschen stark auf die Schaufel anstatt auf Gott, genau, auf die Mistgabel. Warum liegt der verlorene Sohn in den Armen vom Vater und ich nicht? Da bewegt sich mich mal eine Frage. Möchte ich überhaupt beim Vater sein? Diese Frage kann ich dir nicht abnehmen. Möchte ich überhaupt beim Vater sein? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Manchmal, es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich es nicht ertrage, näher bei Gott zu sein. Vielleicht wegen meiner Unzulänglichkeiten, vielleicht weil ich nicht dort bin, wo ich gern wäre, vielleicht weil ich nicht das investiert habe, was ich könnte. Vielleicht kennst du das Gefühl auch. Aber schlussendlich, ich glaube, setzt sich das durch, das ist in uns fest drin, in jedem Menschen, ob er glaubt oder nicht. Er möchte eine Beziehung zu Gott haben, er weiß es manchmal nur nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alle zurück zu dem Vater in Arm wollen, wie der verlorene Sohn. Und darum geht es mir jetzt an die, zu den Leuten, die vielleicht gerade in dieser Phase sind, die halt mit dieser Mistgabe in der Hand unterwegs sind und nicht so mit Gott können in eine Beziehung gehen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir jetzt herausfinden, warum der verlorene Sohn dort ist, wo er ist, und der andere Brüder nicht, müssen wir uns zuerst mal damit beschäftigen, ob sie überhaupt die gleichen Voraussetzungen haben. Vielleicht sind die einen Christen einfach ein bisschen besser wie ich oder haben mehr bekommen. Vielleicht sind die einen Christen schon länger unterwegs oder haben eine tiefere Beziehung oder einen anderen Glauben geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist für die alles ein bisschen einfacher, andere Voraussetzungen. Wollen wir mal schauen, ob das stimmt. Am besten tun wir die beiden Brüder einmal gegenüberstellen. Und wir stellen fest, Punkt 1, sie haben den gleichen Vater. Der verlorene Sohn, der zurückfindet zum Vater, hat den gleichen Vater wie der Bruder, der auf dem Feld steht. Sie haben das gleiche Erbe. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist im Vers 12. Es ist ja nicht so, dass der Sohn, der verlorene Sohn, das Erbe bekommen hat. Sie haben beide das Erbe bekommen. Sie haben beide das Geschenk vom Vater bereits in der Hand. Sie haben beide die Möglichkeit, mit dem Erbe etwas anzufangen. Also auch dort ist es genau gleich. Sie haben gleich zu Hause. Sie haben das Himmelreich als zuhause. Sie haben die Möglichkeit und Zugang zu dem zuhause, wo auch zum Beispiel ein Haufen Mitarbeiter da sind. Ich habe es jetzt mal als Mitarbeiter geschrieben. Das sind gläubige Mitchristen vielleicht auch, Leute, die dich unterstützen wollen, die für dich da sind. Wir sehen auch die Geschichte, da geht es um einen Knecht, kann ich etwas fragen, das sind Leute. Und sie haben also dort auch die gleichen Voraussetzungen und schlussendlich auch den gleichen Zugang zu der Fülle von Gott. Du kannst jederzeit das Mastkalb schlachten, du kannst jederzeit den Heiligen Geist in Anspruch nehmen, der dir möchte helfen. Also wir sehen, an der Voraussetzung kann es nicht liegen. Also wenn ich irgendwo durch den Wurm drinnen habe, dann liegt es also nicht an der Voraussetzung. Ich habe die gleichen Möglichkeiten wie alle anderen auch. Dann schauen wir uns mal die Unterschiede an. Was sind denn die Unterschiede? Das erste, was mir aufgefallen ist, bei dem Unterschied, ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht vom verlorenen Sohn zurück zum Vater. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, möchtest du überhaupt zurück? Und die Sehnsucht, ich glaube, die ist in uns tief drin, egal an welchem Punkt das wir stehen. Die ist tief da, die Sehnsucht zum Vater. Und die hat der verlorene Sohn tief unten ganz neu erlebt. Während der Brüder vermeintlich näher dort war, hat ihn nicht die Sehnsucht getrieben, das sehen wir auch später noch, warum, die Sehnsucht getrieben zurück zum Vater. Die Schuldfrage. Man sieht es in der Antwort vom Brüder. Ich habe immer nur geschaut für dich und der verlorene Sohn, ich bin schuldig von dir, ich bin es nicht wert. Ich habe eigentlich nicht den Anspruch, deinen Sohn zu heissen und die Reaktion vom Vater kennen wir. Also die Perspektive auf die Vaterbeziehung, nämlich dass es ein Geschenk ist von ihm, dass ich mit ihm unterwegs sein darf. Die Abhängigkeit. Nur der Vater kann mir helfen. Nicht ich selber. Nur der Vater kann mir helfen in dieser Situation. Und zu dem Schluss ist der verlorene Sohn ja auch gekommen und hat gesagt, ich muss zurück. Wir könnten sogar noch jetzt philosophieren, ob seine Motive lauter gewesen sind oder nicht. Ich finde es noch cool, dass Jesus da, ich sage jetzt mal, niedrige Motive nimmt. Er hat Hunger, er friert, er will heim. Entschuldigung, es schießt ihn an dort, wo er ist. Und Gott empfängt ihn. Du kannst kommen zu Gott, wie du willst. Wenn du dir bewusst bist, dass er der Einzige ist, der dir helfen kann. Das bringt uns schlussendlich zu dem Punkt. Entscheidend ist, wie es dir in deiner Beziehung zu Gott geht, ist der Blick auf den Vater. Der Blick auf ihn und auf seinen Sohn. Jesus hat mal gesagt, wenn du glaubst, wie ein Senfkorn, dann kannst du Berge versetzen oder eine Pflanze in den Strand einsetzen oder wie die Beispiele, dass es da immer gibt. Wenn du glaubst, in den Senfkorn, und ich habe immer gedacht, ja gut, das ist eine quantitative Frage in dem Fall. Also Gott muss nicht, dass ich sehr viel glauben muss, sondern ich muss nur glauben, wie ein Senfkorn, aber immer die quantitative Frage. Aber Jesus meint mit etwas ganz anderes, nicht wie ich glaube, sondern an wen ich glaube. Und er möchte mir sagen, es ist nicht entscheidend, wie viel du glaubst, Senfkorn oder ein Berg oder was auch immer. Es ist entscheidend, an wen du glaubst. Blick auf den Vater. Also in allem geht es also darum, dass ich schaue, was der Vater hat, wo er auf dem Berg steht und für mich bereit ist. Zurück zum verlorenen Sohn. Da stellt sich als allererstes, wie wir gesehen haben, die Beziehungsfrage. Wie war die Beziehung zwischen dem Bruder und dem Vater? Wie ist meine Beziehung zwischen Gott und mir? Lass ich Gott in mein Herz hineinschauen? Lass ich Gott mein Herz verändern? Lass ich es zu, dass es verändert? Hat der Bruder gewusst, was der Vater bewegt? Hat der Bruder gewusst, wie es dem Vater geht? Was er von ihm möchte? Also der erste Punkt ist die Beziehung zu Gott. Die zweite Frage ist, was ist mein Herzensanliegen? Wenn mein Herzensanliegen Gottes Anliegen wird, dann ist es auch möglich, mit Gott in dieser Art und Weise unterwegs zu sein, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin in dem Hamsterrad auf dieser Baustelle ewig am Arbeiten. Wenn ich merke, was Gott möchte, und da ist auch die Frage vom Bruder, ist Herzensanliegen vom Bruder das gleiche gewesen wie vom Vater? Ich glaube nicht in dem Punkt. Hat er gewusst, wie sehr sich der Vater wünscht, dass der Sohn umkehrt, dass er zurückkommt zu ihm? Hat er gewusst, wie sehr sich der Vater sehnt nach dem Bruder, nach dem verlorenen Sohn? Ich glaube, wenn er das gewusst hätte, mitbetet hätte, mitgetragen hätte, den Vater ermutigt hätte, und jetzt kommt der Sohn tatsächlich heim. Ja, was wäre die Reaktion vom Bruder gewesen? Er hätte sich können mitfreuen. Sein Herzensanliegen wäre das gleiche gewesen wie das vom Vater. Darum, die Frage ist in dieser Formel, was ist mein Herzensanliegen? Bin ich einfach irgendwo etwas am Machen mit dieser Mistgabel, irgendwo am Umschaufeln, am Umschaffen, an irgendeinem Auftrag dran? Oder bin ich an dem Auftrag dran, wo Gott für mich vorgesehen hat, wo sich in Gott hineinspiegelt? Das wäre der dritte Punkt, mein Auftrag. Der Bruder lässt ein bisschen in sein Herz hineinschauen. Ich habe all Gebote gehalten, die du mir gesagt hast. Im Vers 29, oder alle Gesetze, wie es der Luther übersetzt. Ich habe mich immer an die Regeln gehalten, das war sein Motiv. Aber schlussendlich sind das nicht die Punkte, die der Vater von ihm wollte. Er wollte, dass er mit ihm mitleidet, mitbettet für den Sohn, stellvertretend für den Auftrag, den Gott für ihn parat hat. Und darum am Schluss die Frage, stimmt das, was ich tue, mit dem überein, wo Gott von mir will? Und da sind wir Christen sehr, sehr herausgefordert. Stimmt der Auftrag, den ich habe, mit dem überein, wo Gott von mir will? Wenn wir das Dreieck anschauen, sehen wir, es steht in einer Beziehung. Die Beziehung zu Gott ist dafür massgebend, dass du seine Herzenswünsche, seine Herzenshaltung, seine Herzensanliegen kennst. Ohne Beziehung zu Gott kennen wir seine Herzensanliegen nicht. Und dann übernehmen unsere Anliegen das Ruder. Wir fallen irgendwelche Lügen auf den Weg. Ja, der Auftrag ist jetzt wichtig und ich bin schon da hinten am Krampfen, ohne dass Gott das überhaupt vorgesehen hat. Also mein Herzensanliegen bestimmt auch meinen Auftrag. Mein Auftrag widerspiegelt schlussendlich auch wieder Freude zu Gott, das Glück zu Gott, mit ihm unterwegs sein. Das ist Symbiose, wo das Einzelne geht. Wenn ich nur das Gefühl habe, ich kann ein bisschen bei Gott sein, Beziehung, ja und so, alles ist gut, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich weiss alle Herzensanliegen von Gott, ich weiss genau, was zu tun habe, ohne mit Gott in der Beziehung zu stehen, kommt das nicht gut. Genauso wenig, wenn du dich in einen Auftrag stürzt, ohne dass du weißt, was Gott überhaupt von dir möchte. Und dann wird aus dem Dreieck plötzlich ein Rad, wenn eine von diesen Beziehungen gestört ist, ein Hamsterrad, wie wir es am Anfang gesehen haben. Und mein einziger Appell heute an dich ist, wenn du dir die Formel anschaust, vielleicht die drei Punkte nochmal zu spiegeln, die Nähe zum Vater, mein Anliegen, mein Auftrag, das zu hinterfragen und befreie dich von ihren Aufträgen, die nicht von Gott sind. Und das ist extrem schwierig, ich weiss das. Ich gehe auch aus diesen Punkten manchmal auch in die Seelsorge, lasse mich von Menschen beraten, um einen anderen Punkt stehen, wo sagen, hey, ist das dein Auftrag, ist das nötig, lass das los. Schau mal diese Perspektive, schau mal, das Talent hat dir Gott gegeben, vielleicht ist das dran, damit man nicht in ein Hamsterrad, sondern in einer wunderbaren Dreiecksbeziehung stehen darf, wo Gott für uns beraten hat. Und das ist für mich die Glücksformel. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, seine Herzensanliegen kennen und dort stehen, wo er möchte, dann ist das Resultat und Gott möchte, dass wir glücklich sind. Gott möchte, dass wir Freude haben. Er hat uns ja als Gegenüber geschaffen, damit er ein Vis-à-vis hat, wo sie miteinander feiern können und Freude haben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und der Heilige Geist wird dich da unterstützen. Nimm da auch in Anspruch in diesen Punkten. Frag ihn immer wieder, was dran ist in dieser Beziehung, im Seelsorge in Anspruch, damit wir aus dem Hamsterrad rauskommen in die Freude zu Gott. Wenn die Freude fehlt, hilft nur eins. Ist die Botschaft oder der Titel gewesen, hilft nur eins, das ist die Glücksformel. Umkehr zum Vater. Ich möchte beten. Ja, Vater, es tönt alles so einfach. Wenn ich jetzt das nochmal so ein bisschen widerspiegle im Text, in dem, was ich aufs Herz bekommen habe, und doch ist es eine totale Herausforderung. Und ich ertappe mich selber, wie der Brüder immer wieder in den Ring steigt zu mir, mich herausfordert und sagt, ah, du sollst jetzt noch das und das machen und es ist ganz wichtig, dass das und das noch ist. Und ja, vielleicht stürzt man sich manchmal auch die Arbeit, wenn man das Gefühl hat, wir langen nicht oder wir sind zu wenig für Gott und wir machen zu wenig und vergessen oft, wie bedingungslos du uns liebst, wie unbedingt du uns liebst. Und das wünsche ich für uns, dass wir die Beziehung neu entdecken, deine Herzensanliegen neu entdecken, neu fragen, was ist dran, Vater? Was hast du für mich parat? Und dass wir in den Auftrag hinein aufgehen, entdecken deine Liebe in dem, was du für uns parat hast. Ob das jetzt im Christlichen oder irgendwo ist, in einer Arbeitsstelle, du hast jeder seinen Platz parat und den wollen wir ganz neu entdecken. Ich danke dir. Amen.